der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrer Moderatorin Nathalie Rittgasser.
Vor kurzem fand der DGQ-Qualitätstag statt und ein Referent fragte in die Runde der Teilnehmenden: Wie sehr ist Ihre Arbeit für Sie Ihr Traumjob? Nun, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 für den absoluten Traumjob steht, gab es sogar einmal eine 10+. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Qualitätspodcasts, liebe ZuhörerInnen und liebe Begeisterte für Qualität. Widmen wir uns heute dem Thema Beruf und Karriere im Qualitätsmanagement. Ich freue mich ganz besonders, heute ein Duo zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, lieber Professor Dirk Sauer und lieber René Sauer.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo Nathalie, grüß dich.
Schön, dass wir da sein dürfen. Herzlichen Dank.
Euch beide verbindet das Familiäre, denn ihr seid Vater und Sohn. Euch verbindet aber auch die Leidenschaft zur Qualität und zur Lehre. So bist du, Dirk, an der Hochschule Osnabrück tätig. Dort hast du die Professur am Lehrstuhl Produktions- und Fertigungstechnik inne. Und du, René, bist an der Universität Siegen als Oberingenieur am Lehrstuhl für International Production Engineering und Management. Und vielleicht kann ich euch die Frage vom Q-Tag auch mal direkt rüberspielen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr ist denn die Tätigkeit für dich dein Traumjob?
Ja, ich hatte spontan, wie du es eben erwähnt hattest, sofort eine 12 im Hinterkopf, wo ich gesagt habe, absoluter Vollausschlag. Qualität begleitet mich seit dem Studium, habe also direkt im Anschluss meines Studiums damals einen DGQ-Kurs gebucht. Dann habe ich den so toll gefunden, habe sie dann alle gemacht, so dass ich also während meiner Promotionszeit an der Uni Siegen sehr stark auf die Werkzeuge, damals noch statistische Methoden, zurückgreifen durfte. Und während meiner ganzen Karrierezeit in der Industrie war Qualität als Betriebsleiter, Werkleiter immer ein großes Thema gewesen. Ja, und jetzt in der Professur ist es einfach wunderbar, dass ungefähr 50% der Wirtschaftsingenieurwesen-Studierenden alle Qualitätsmanagement vertieft hören wollen und richtig Bock dazu haben.
Wenn ich eine Anekdote erzählen darf, also es ist mit einer meiner Lieblingsgeschichten tatsächlich, wo man überlegen kann, wie mein Vater für Qualitätsmanagement brennt und wie das auch, sag mal, ein Karrierebegleiter war. Das Autokennzeichen von ihm ist seit Jahren SI für Siegen und dann QM und dann gab es schon die diversen Normwerke, die dahinter geflossen sind. Also eine 9001, dreimal die 9 für 9000, 9001 und 9004. Andere haben da irgendwie das Hochzeitsdatum. Bei meinem Vater ist das seit fast Jahrzehnten, glaube ich, irgendein QM-Bezug. Und ich erinnere mich super schön, wo ich das erste Mal in Lingen in Osnabrück an der Hochschule war und ich von den Mitstudenten gefragt worden bin, dass irgendwie das Gerücht kursieren würde, ob ich nicht auch ein QM-Nummernschild hatte und ich nur gesagt habe, nee, Freunde, so Hardline, QM bin ich da nicht unterwegs. Aber bei mir hat es natürlich dadurch, durch den familiären Einfluss von meinem Vater, auch relativ früh angefangen. Also ich habe damals im Bachelor 2016 auch schon angefangen mit dem Qualitätsbeauftragten und dem internen Auditor. Ab 2016 dann tatsächlich auch noch direkt den großen Qualitätsmanagerschein gemacht und war dann auch bei uns in dem Regionalkreis unterwegs bei diversen Veranstaltungen und war da eigentlich immer so mit der Jüngste, der sich schon für das Thema QM, ich sag mal, interessiert hat und fasziniert hat und gesagt hat, das ist ein super Werkzeugkoffer und ein super Methodenset, um Unternehmen voranzubringen. Und das hat mir dann auch, ich sag mal, Türen geöffnet im Rahmen meiner Studierendentätigkeit, da coole Themen umzusetzen. Wir haben von uns von der Uni noch eine eigenständige GmbH gegründet, wo reale Bauteile produziert werden, wo wir nicht nur Lego-Bausteine zusammenklicken, um daran industrienahe und relevante Forschung zu machen, sondern wo wir uns realen Anforderungen stellen. Und selbstverständlich sind wir da ISO 9001 zertifiziert, was der absolute Standard ist und ein absolutes Muss ist, das Qualitätsmanagementsystem einzuführen, um ein Unternehmen zu lenken. Und das durfte ich dann damals als Masterstudent quasi mit aufbauen, als Projektleiter in meiner absoluten Alleinverantwortung, als Schnittstelle zur Geschäftsführung, Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. Und das hätte ich nicht machen können, hätte ich damals nicht mit den Scheinen angefangen. Aber ich sag mal, wenn zu Hause ein Trainer sitzt, der einen selber mit zwei Mitstudenten dann samstags, sonntags am Schreibtisch irgendwie lehrt und das mit Begeisterung seit vielen Jahren, hat man einen ganz anderen Zugang zu so einem Thema.
Also die Begeisterung kann durchaus abfärben. Was ist dein aktueller Bereich, René? Ist er immer noch sehr stark geprägt von dem QM?
Bei mir ist es tatsächlich so, dass das Qualitätsmanagement-Thema mich immer noch begleitet. Ich habe das System damals zur Erstzertifizierung aufgebaut. Das ist jetzt, ich glaube, mittlerweile 6 Jahre her. Ich habe die diversesten Überwachungsaudits in meiner Verantwortung gehabt. Rezertifizierungen, interne Audits, externe Audits. Habe jetzt aber dadurch, dass ich Oberingenieur bin, das muss man sich quasi wie eine Abteilungsleitung vorstellen, also quasi die rechte Hand von dem Professor zu sein, wo es auch viel mittlerweile darum geht, strategisch zu überlegen, wie entwickelt man den Lehrstuhl weiter, Wir sind seit 2017 von einem Mitarbeiter auf mittlerweile 20 Vollzeitmitarbeiter gewachsen. Das funktioniert nur mit Prozessen, so wie es im QM üblich ist. Das funktioniert nur mit Kennzahlen und das funktioniert nur mit strategischer Entwicklung und mit Vision. Und daher ziehe ich mich aktuell eher aus diesen operativen Tagesthemen zurück und habe, ich sag mal, das Glück, dass wir da einen neuen wissbegierigen Kollegen haben, den ich jetzt auch anlernen kann. Ja, aber es ist total schön, da trotzdem weiterhin in dem Thema aktiv zu bleiben.
Ja, bei mir haben sich die Aufgaben so ein Stückchen weit verändert, weil ich komme aus der Industrie, habe 20 Jahre Berufserfahrung als, wie ich schon gesagt hatte, Werkleiter und Betriebsleiter, war also ganz nah ran an der Basis und wusste, was vor Ort im operativen Qualitätsmanagement in der Qualitätssicherung gebraucht wurde, aber auch, wie man QM Richtung Organisationsentwicklung sehen muss. Damit würde ich sagen, nicht jeden Nachsatz in der Norm lesen und stundenlang diskutieren, wie man eine Anforderung erfüllen kann, sondern ein großes Ding war immer gewesen, es muss einen Nutzen haben. Und wenn es einen Nutzen für ein Unternehmen hat, dann kann ich das auch nach voran bringen und dann bringen auch die Prozesse was, die ich da designe und ins Leben setze. Und ich bin jetzt mittlerweile 15 Jahre an der Hochschule und bin total glücklich, dass ich seit über 30 Jahren auch noch freiberuflich Dozent für die DGQ bin, so dass ich also ich bin voller Praktiker und ich möchte meinen Studierenden Praxis pur vermitteln, also reine Anwendungsfälle und keine Buchwissenschaften, dass ich also durch DGQ-Kurse zum einen am Ball bleibe, habe da also diese ganze QM-Reihe, die ich halte und auch Qualitätssicherung und die Auditorenlehrgänge, weil das Management ist das eine, strategische Sachen, Organisationsentwicklung zu betreiben. Aber mir ist ganz wichtig, auch im Bereich Qualitätssicherung unterwegs zu sein, was für einen Professor total unüblich ist. Aber ich will an die Basis. Ich will wissen, was die Mitarbeitenden vor Ort empfinden, was die denken, wo der Schuh drückt. Weil dann kann ich für gewisse Sachen in Forschung, in Fallstudien, an der Hochschule genau die Themen anpacken, die für die Praxis relevant sind. Und das macht super viel Spaß.
Ich glaube, diese Praxisanwendung, das ist ja auch ganz oft das, was wir hören. Ne? Also oftmals ist Hochschule weit weg, Theorie ist weit weg in Lehrgängen. Was für ein Bild kennzeichnet sich denn auch so bei den Teilnehmenden? Also sind es eher die, die dann sagen, oh, jetzt QM-Lehrgang, nochmal was Trockenes? Ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Oder wie kommen die hin und wie entwickelt sich das vielleicht auch im Laufe der Lehrgänge?
Da ist eine Riesendynamik drin. So am Anfang, wenn man die Erwartungshaltung hat, sagt, na, könnte ein bisschen staubig werden. Ich hoffe, wir lesen nicht nur in der Norm. Und wenn ich dann sage, nee, ich bin Trainer und eigentlich seht mich als euer Coach und Begleiter für die 4 oder 5 Tage an. Und durch Fallbeispiele, durch Gruppenarbeiten kommt da eine wahnsinnige Dynamik mit dran. Ich spreche die Teilnehmenden auch immer an. Sind viele Jüngere dabei, so in Renés Alter und sage, Mensch, ihr seid die Gamechanger. Ihr müsst transformieren. Wenn wir hier was üben und wir machen Prozessbeschreibung in Papierform, wenn ihr in Gruppenarbeiten Lust habt, holt das Handy raus, digitalisiert mal so einen Arbeitsprozess, nimmt das mit rein. Das ist das, was die Industrie später haben will. Die will eine Hilfe haben. Die will irgendwelche Möglichkeiten haben, es besser zu machen. Und ja, eigentlich kommt am Ende immer eine Riesenbegeisterung raus durch die Vielfalt, die wir in den Lehrgängen haben. A, wie sich die Lehrgänge entwickeln von der Dynamik des Stoffes, aber auch von der Dynamik von den Teilnehmenden. Ich hätte fast gesagt, so inhomogener die Gruppen sind, sagen manche, ist es umso schwieriger, umso spannender ist es, umso mehr Aspekte kriegt man, umso wertvoller ist eine Diskussion, wenn man verschiedene Randgebiete und verschiedene Branchen mit reinbringen kann.
Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch super relevant ist, warum sitzt die Person da und warum macht diese Person den Lehrgang? Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen den Leuten, die sagen, die haben da Lust drauf, die haben da Bock drauf, sich in so ein Themenfeld einzuarbeiten. Die haben auch Lust darauf, in die Produktion zu gehen und mit dem Mitarbeiter an der Anlage zu sprechen und zu fragen, okay, wo drückt denn der Schuh? Was können wir hier an Verbesserungspotenzial aufnehmen? Wie können wir das in den KVP-Prozess einwerfen? Die Mitarbeiter sind genau die, die da sitzen sollten. Und das sind genau die Mitarbeiter, die für QM brennen, so wie mein Vater mit dem Nummernschild. Aber es gibt halt auch die Leute, die von dem Geschäftsführer oder von irgendjemand anderem aus einer Organisation ausgewählt werden, nach dem Motto, oh, wir müssen jetzt uns mit QM beschäftigen. Mach mal, setz dich mal dahin, hör dir das mal an. Und ich glaube, da ist halt schon Hopfen und Malz verloren, wenn jemand da sitzt und eigentlich gar nicht für dieses Thema brennt und das mehr oder weniger aufgedrückt bekommt. Es mag einige Leute geben, die kriegen dann die Kurve, weil sie einen guten Trainer haben, der vielleicht ein Feuer in denen entfacht, was vorher geglimmt hat. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele, die dann nicht dafür brennen. Und ich habe das Gefühl, wenn man für ein Thema nicht brennt und da selber nicht von überzeugt ist und begeistert ist und gar nicht ein Gamechanger sein will oder gar nicht einen Beitrag leisten möchte, dann funktioniert das am Ende auch nicht. Und ich glaube, das sind auch die Leute, die im QM-Kontext unterwegs sind, die dann auf einer Skala sagen würden, ich bin jetzt nicht bei einer 10+, ich bin nicht bei einer 12, ich bin vielleicht bei einer 3, weil ich muss super viel Dokumentation machen, ich kriege von meiner Führung super starre Vorgaben, was zu tun ist, ich kann nicht ausprobieren, ich darf nicht auch mal einfach mit einem digitalen Tool arbeiten und mal einen Prozess modellieren oder ähnliches. Und ich glaube, darauf kommt es auch an, dass man Freiräume bekommt von den Unternehmen und dass man die Leute nimmt, die Lust haben, was zu bewegen und die auch Lust haben, in so einem Themenfeld aktiv zu sein. Weil es kann nicht jeder in meinem Sinne ein Gamechanger sein, sondern man muss das wollen.
Ich höre bei euch auch ganz viel raus, was so das Berufsfeld natürlich betrifft und das Image dieses Berufsfeldes. Also ihr habt Gamechanger genannt, Organisationsentwicklung, ne? Freiräume schaffen, um da wirklich was zu entwickeln. René, du hast jetzt schon begonnen und gehst so deinen Weg. Erzähl doch vielleicht mal so, was ist für dich da auch an Karriere möglich oder an Entwicklungspotenzial möglich?
Das ist natürlich eine super schwierige Frage. Also ich promoviere aktuell im Bereich von, wie kann ich mithilfe von künstlicher Intelligenz oder maschinellem Lernen Entscheidungen im Kontext von Produktion oder Produktionsmanagement automatisieren oder teilautomatisieren. Und das ist ein super komplexes Feld. Das ist auch, ich sag mal, eine Promotion ist immer mit einer Nadelspitze nochmal am Rand des aktuellen Wissens nochmal eine neue Pike hinzufügen. Das ist nicht, ich sag mal, das Rad neu erfinden, sondern irgendwie eine kleine Modifikation, einen kleinen Erkenntnisgewinn vorzunehmen. Das ist das Ziel. Und an sich sind danach drei Wege offen, klassischerweise. Ich kann in der, ich sag mal, im akademischen Umfeld bleiben. Ich könnte einen Postdoc machen. Ich könnte in die Industrie gehen, in einen großen Konzern gehen, in ein mittelständisches Unternehmen, in ein kleines Unternehmen. Oder der dritte Weg ist, ich sag mal, in Richtung Consulting abzubiegen und dann da quasi zu sagen, da gibt es auch wieder unterschiedliche Branchen. Man kann in Richtung Qualitätsmanagement, Change Management, integrierte Managementsysteme, Organisationsentwicklung abtauchen. Man kann in Richtung Finance gehen. Also wir sind relativ breit aufgestellt bei uns, weil wir den Anspruch bei uns als Lehrstuhl haben, dass wir die Kaderschmiede für den Mittelstand sind oder die Kaderschmiede für die zukünftigen Führungskräfte. Wo für mich persönlich die Reise hingeht, weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Ich kann bestimmte Wege ausschließen, bestimmte Karrierewege ausschließen. Was mir aber immer geholfen hat, ist das frühe Beschäftigen mit der Toolbox aus dem QM-Umfeld, aus dem QM-Anwendungsbereich. Also da sehr früh zu lernen, okay, mit was für Methoden kann ich Projekte leiten? Wie kann ich kontinuierliche Verbesserungen erzielen? Wie kann ich sowas erfassen? Wie kann ich sowas tracken? Also nach PDCA am Ende auch sicherstellen und eine Erfolgskontrolle zu machen, habe ich wirklich langfristig was erfolgreich umgesetzt und verbessert. Das ist ein Methodenkoffer, der für mich in meinem beruflichen Werdegang unglaublich wichtig ist und der für mich, egal welchen Weg ich am Ende nach der Promotion wähle, immer ein Teilbegleitungsstück von mir sein wird, wo ich sage, hey, das ist super, dass ich das gemacht habe und es ist auch super, in einem Netzwerk aktiv zu sein, wo ich immer mit Unternehmen und Leuten aus der Praxis unterwegs bin, um zu hören, okay, wo ist eigentlich der Pain gerade, wo drückt der Schuh, was muss man machen?
Und Dirk, du sagtest ja, 30 Jahre bist du schon als Trainer unterwegs. Da hast du ja schon eine Menge an Teilnehmenden bei dir gehabt, sicherlich auch begleitet. Und erst recht, wenn du sagst, du bist auch so in der Rolle ein bisschen vielleicht da des Coaches. Hast du auch schon Personen mal so durch ihre Karrierebahn begleitet?
Ja, in der Tat gibt es einige, die einen danach mal per Mail oder per WhatsApp Kontakt aufnehmen und man telefoniert. Und sagt, Herr Sauer, können Sie mir mal Empfehlungen geben? Ich bin hier auf einem Entscheidungsweg und weiß nicht, ob nach A oder B. Da ist mir als erstes wichtig, dass ich nicht sage, wähl A oder B, weil in so einer Sache kann man, ich sag mal, nur durch offene Fragen die Person ein Stück weit auffordern und dann die Entscheidungen müssen natürlich selber getroffen werden. Aber ich glaube, das ist auch ganz nett. Es ist eigentlich ein tolles Feedback, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe da ein gewisses Vertrauen in den Trainer, der hat eine langjährige Berufserfahrung. Den frage ich mal. Also das habe ich sowohl bei Teilnehmenden aus DGQ-Kursen, habe ich ganz intensiv aber auch an der Hochschule, die ich eben während des ganzen Studiums begleite. Und so auf die Fragen mit der Sachen, weil wir sind ja jetzt keine Universität, wo wir so tief in allen forschenden Fragen sind und die Karrierewege für viele im Bachelorstudiengang erstmal in Einstieg ins Berufsleben ist. Und da haben wir einen Vorteil, wir haben so eine industrielle Fallstudie, das ist ein Hochschulmodul, das ist in der Industrie. Und da suche ich Projekte mit QM, Organisationsentwicklung, ganz viel Prozessverbesserung, kontinuierliche Verbesserung, aber entlang der ganzen Strecke, da sind Sachen im Vertrieb, im Marketing, in der Beschaffung, in der Produktion, in der Instandhaltung, wo man also in verschiedenen Prozessen mal reinschnuppern kann. Weil René sagt ja eben auch, da kann man Vertrieb und kann Finance, dass man einfach den Überblick kriegt. Und da ist QM so hervorragend, weil es ist die gesamte Prozesslandkarte. Ich verstehe als junger Mensch, wie eine ganze Firma funktioniert. Weil machen wir uns doch nichts vor, wenn ich heute mit 18, 19 anfange zu studieren und mit 21 Jahren einen Bachelor habe, habe ich ein kleines Praktikum gemacht, aber ein Stück weit theoretisch an ein paar Beispielen zu erfahren, wie es funktioniert. Und dann zu sagen, ey, ich glaube, da habe ich richtig Lust drauf. Weil da, wo man Lust drauf hat, wird es meistens auch gut. Und wer sagt in der Theorie, das war alles ganz nett, ich setze jetzt den Master drauf und vertiefe mich in die Richtung oder die Richtung, ist doch eine total klasse Sache eigentlich. Also für mich ist QM, weil es so breit gefächert ist und den Werkzeugkoffer kann ich überall anfangen. Und ich bin im Netzwerk. Ich lerne die ganze Firma kennen. Weil René sagt eben, na, wenn ich keine Förderin oder Förderer habe, ich muss einen haben, der mich auch mal anschiebt. Na ja, gut, wenn ich gute Kontakte im Unternehmen habe, dann kann ich auch mal die Abteilung wechseln oder in andere Prozesse gehen. Dann habe ich mehr Möglichkeiten. Einen anderen Punkt würde ich eben noch nehmen, wo du sagtest, na, wie funktioniert das? In der Mitte vom PDCA-Kreis steckt Führung. Wenn die Führung keine Freiräume gibt, wenn die den jungen Leuten nicht die Chancen gibt, sich zu verwirklichen, Sachen nach vorne zu bringen, sondern nur irgendwas dokumentieren, zweimal lochen, abheften und wiederfinden und dann entstauben für die nächste Zertifizierung oder so, da haben die jungen Leute keine Lust zu. Die sind viel dynamischer, die möchten gestalten, die möchten mitmachen. Und die möchten zum anderen auch die Arbeitswelt, glaube ich, ein bisschen einfacher machen. Ja, weil das, was wir schon immer so gemacht haben und jahrelang gut ist, muss einfach mal auf den Prüfstand. Und da finde ich, gibt es doch nichts Besseres, wenn ich so junge Angreiferinnen und Angreifer bringe, die einfach mal viel fragen und viel Lust einfach darauf haben, sagen, gib mir die Chance, lasst mir mit euch ein paar Sachen drehen. Ich weiß zwar nicht die Lösung, aber ich kann moderieren und ich habe einen Werkzeugkoffer. Ich lade euch ein, gebt mir die Chance, lasst uns gemeinsam was tun.
Ja, was ich da noch ergänzen würde, Papa, das ist ja bei dir in dem Umfeld auch so, das hast du jetzt bisher noch unterschlagen, ich weiß noch nicht wieso, aber vielleicht hast du einen guten Grund dafür. Du bildest ja deine Studierenden nicht nur klassisch in der Vorlesung Qualitätsmanagement weiter und erzählst ihnen was, sondern es gibt ja, ich sag mal, dann sogar die Möglichkeit, in Richtung DGQ schon aktiv zu werden, sich auch wirklich weiter zu qualifizieren und am Ende nicht nur einen Leistungsnachweis, Qualitätsmanagement, 3 Punkte vorweisen zu können, sondern etwas mehr in der Hand zu haben, wenn es dann in Richtung Praktikum, in Richtung Bachelorarbeit geht. Vielleicht willst du da auch nochmal 2 Sätze zu erzählen.
Ja, sehr gerne. Also bei uns gibt es die Möglichkeit, an der Hochschule den Manager Qualität Junior zu machen. Wir sind auch Partnerhochschule von der DGQ. Es gibt also die Möglichkeit, sowohl den Qualitätsbeauftragten wie den Qualitätsmanager an der Hochschule zu machen und nach Abschluss des Studiums dann den Manager Qualität Junior zu nehmen. Und der hat eine enorme Wirkung nach außen, weil die industriellen Fallstudien, Abschlussarbeiten werden einmal im Jahr auf einem Kongress vorgestellt. Ist die lange Nacht der Prozessoptimierung und Organisationsentwicklung. Und ich hole keine, nicht nur Keyspeaker von außen, die Studierenden sind meine Keyspeaker und ich hole 2er aus der Praxis. Und damit bringen wir das ein Stück weit nach außen. Und diese Kompetenz, die die haben, insbesondere auch durch die guten Lehrunterlagen, durch die Systematik, die drinsteckt. Also wir haben quer durch die Republik in namhaften Firmen, wollen die gerne von unserer Hochschule Absolventen haben, weil die die Kurse mitbringen und somit auch, ja, ich sag mal, sofort arbeitsfähig sind in ihrer Praxisphase und in der Bachelorarbeit und nicht eine lange Einarbeit brauchen, weil die Firmen kennen die Ausbildung und sagen, Mensch, das hat er oder die schon. Ja, das ist ein Gewinn und mittlerweile werden teilweise die Arbeiten schon weitergegeben. 2 werden fertig und dann sage ich, wer will wieder da und dahin, meldet euch bei dem und dann wird das von Studierenden weitergegeben. Ich muss mich gar nicht mehr kümmern. Ist doch super.
Das ist super geil, weil ich meine, wir reden über Karriere und Beruf, wir reden über Wegbereiten und Entwicklung von Studenten, von Mitarbeitern und genau das machst du ja bei dir an der Hochschule. Ich meine, du zeichnest denen den Weg auf, du sorgst für eine Schnittstelle mit der Industrie, du qualifizierst die Mitarbeiter weiter, sodass sie den Weg, ich sag mal, schon etwas vorgeteert gehen können und nicht mehr auf dem steinigen Weg eigentlich loslaufen müssen. Ich meine, das ist super schön. So, und das macht ihr bei euch in der Hochschule Osnabrück. Und wir an der Universität Siegen sitzen jetzt in Südwestfalen mit über 160 Weltmarktführern, mit Hidden Champions, mit Maschinen- und Anlagenbauer, die auch keiner kennt. Und die haben auch alle das große Problem Fachkräftemangel. Ja? Also es sind wenige Leute, die noch richtig Lust haben, auch Maschinenbau zu machen. Wir sehen es an Einschreibungszahlen, die stark zurückgehen. Das ist jetzt kein Siegen-Phänomen, das ist ein Deutschland-Phänomen. Das, ich sag mal, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieur, das sind ja so die typischen Leute, die im QM-Umfeld auch unterwegs sind, dass diese Zahlen rückgängig sind. Und ich glaube, dass diese Ressource Qualitätsmanager, so wie er heute lebt, auch immer wertvoller wird, weil es immer weniger Leute einfach gibt, die diesen Weg gehen.
Und ich könnte euch noch stundenlang zuhören mit dieser Begeisterung. Also wirklich zu sagen, auch ihr fangt da an, das ist, ne, das macht Spaß. Also vor allem, wenn man sagt, ja, ich möchte auch was mitgestalten und ich habe mal Lust, mich auszuprobieren mit einer Toolbox. Jetzt höre ich ja aus dem Netzwerk auch oft, dass Personen so als Quereinstieg ins Qualitätsmanagement reinkommen. Also vielleicht schon andere Tätigkeiten gemacht haben und dann so ein bisschen, huch, jetzt komme ich auch noch zum QM. Warum ist es nie zu spät, in das QM einzusteigen? Also vielleicht habe ich das noch nicht zu Studienzeiten gemacht.
Gut, das ist natürlich, Erfahrung ist ja auch ein ganz wertvoller Schatz, den man mit reinbringt. Und wenn ich in verschiedenen Positionen gewesen bin, dann kenne ich verschiedene Sichtweisen und ich kenne auch die Probleme, die Wechselwirkungen, die Schnittstellenprobleme. Ich kenne aus der Abteilung genau das, was nicht funktioniert hat und kriege auch mit, es hat nicht funktioniert. Entweder lag es am Mensch oder es lag an der Methodik oder vielleicht ist eine Software nicht gekauft worden, dass man es doch irgendwo nochmal in Microsoft darstellen musste. Und ich glaube, ich muss diesen Mich haben. Ich kann nicht nur die Young QMler haben, die jeden Stein rumdrehen wollen, sondern ich brauche auch Erfahrung. Und ich sage mal bewusst, weil ich nur auch schon etwas älter bin, ich brauche auch welche mit Ruhe und Gelassenheit, ja, die nicht sofort sagen, wir müssen von 0 auf 100 alles sofort ändern. Lass uns mal priorisieren. Mehr als 3 Projekte schaffen wir nicht oder als 5. Und lass uns das ordentlich machen, bevor wir die zu früh aufhören und danach nicht durchgezogen bekommen. Daher glaube ich, es ist genau wichtig, vom Personalmanagement ein Stück weit da einen guten Mix reinzukriegen. Dafür vielleicht so ein Aufruf ans Personalmanagement. Personalmanagement ist unterbesetzt in DGQ-Lehrgängen. Hätte ich gesagt, so alle 5, 6 Jahre habe ich mal jemanden aus dem HR-Bereich. Und die wären so wertvoll, weil das sind ja die Förderer, diejenigen, die Wege aufmachen und die diese ganzen Querverstrebungen erkennen müssen, wie man so ein Team und so ein Stück weit zusammensetzt.
Vielleicht noch direkt ergänzend. Also ich glaube, ich stimme dir absolut zu, es ist super wichtig, Leute aus der Praxis dazu zu setzen, die einfach viel mehr gesehen haben, die eine Gelassenheit haben, die eine Ruhe haben, die aber auch einfach eine Erfahrung haben und wissen, wie sieht es wirklich aus. Ich meine, das ist immer dieses schöne Bild, was man oft zeichnet. Es kommt jemand von der Hochschule, von der Uni, der hat gerade seinen Bachelor oder Master gemacht. Dann kriegt er irgendwie ein Projekt umgehangen und dann steht da erstmal der Akademiker gefühlt mit dem Lehrbuch in der Hand und möchte die Mitarbeiter in der Praxis erstmal belehren, was man anders machen muss. Also es ist auch ein großes Thema, wie kommuniziere ich Veränderungen, wie trete ich auch als Persönlichkeit auf und wie kommuniziere ich auch mit den einzelnen Leuten. Dieses ganze Thema Change ist ja super relevant. Wie packe ich sowas an, wie mache ich sowas vernünftig? Und ich glaube, dass die Leute, die aus der Praxis kommen, die 3, 4 Jahre wirklich auch schon mal gearbeitet haben, die Schnittstellen zwischen Abteilungen kennen, in dem Unternehmen auch wissen, okay, mit dem Mitarbeiter vielleicht am Montag erstmal nicht sprechen, der ist montags morgens, braucht er erstmal 3 Kaffee, dann kann man mit dem ganz normal sprechen. Ich glaube, diese Leute braucht man, weil die auch wissen, was sind die geheimen Fallstricke und da hilft mir ein Lehrbuchvorgehen nicht und da hilft mir auch nicht, dass ich einen zertifizierten Weiterbildungskurs gemacht habe. Das muss ich erstmal lernen. Und ich hatte damals auch das Glück, als ich das QM-System aufgebaut habe, ich habe meinen Vater im Rücken gehabt, der mir gesagt hat, hier René, mach das pragmatisch, guck mal da. Da hat man auch viel beim Abendessen drüber gesprochen. Hier, ich bin jetzt gerade an dem Thema dran. Hast du einen Tipp, wie man das am besten mit dem Mitarbeiter umsetzen kann, wie man das angehen kann? Das ist super wertvoll. Wir hatten auch noch Zugriff auf einen befreundeten Qualitätsmanagementleiter aus einem mittelständischen Unternehmen, der über, ich sag mal, 3 Werke des QM-Systems verwaltet. Der hat natürlich auch mit Best Practices und mit Lessons Learned super geholfen und hat gesagt, hier, guck mal, so kann man das machen, so kann man das umsetzen, so haben wir das aufgebaut. Also dieser reine Methodenkoffer aus dem Lehrgang reicht meines Erachtens nach auch gar nicht aus, um ein QM-System von der Pike auf neu zu bauen oder auch am Leben zu halten. Man braucht jemanden aus der Praxis, der seit mehreren Jahren auch vielleicht in dem Thema schon aktiv ist, der einen unterstützt und unter die Arme greift.
Und wenn man jetzt vielleicht die Person nicht am Essenstisch direkt sitzen hat, nicht jeder hat ja das Glück quasi, so direkt auf die Person zugreifen zu können. Ihr habt schon gesagt, das eigene Netzwerk ist da natürlich auch nochmal entscheidend. Ne? Wo treffe ich auf die Person? Die DGQ-Lehrgänge können natürlich eins sein, wie es gerade beschrieben hat, wo unterschiedliche Personen zusammenkommen. Auch das Netzwerk im Verein der DGQ, das an vielen Stellen dort etwas bietet, wo ihr ja auch Teil dessen seid, was uns sehr freut, dass ihr genau mit diesen Erfahrungen und dann auch zu sagen, Lehre und Praxis zu verbinden. Das ist, glaube ich, so das, was ich auch immer ganz oft raushöre, der Mehrwert zu sagen, okay, damit kommt es in die Anwendung. Und das hilft mir dann natürlich auch in meinem beruflichen Werdegang und bei den Herausforderungen, die sich mir tagtäglich im Unternehmen stellen. Wir sind schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit tatsächlich, bei unserem kurzweiligen Gespräch. Ich möchte nochmal auf diese Perspektive Next Generation Q eingehen, weil wir das gerade bei unserem Qualitätstag auch hatten. Was ist denn für euch so die Perspektive? Wo geht das QM hin? Und was wünscht ihr euch vielleicht auch so für diese Next Generation?
Willst du, soll ich?
Es ist mir gleich. Starte ruhig mal.
Ich glaube, wir haben zwei riesige Themenfelder, die das ganze Thema Qualitätsmanagement und darüber hinaus Unternehmen verändern werden. Wir haben das ganze Thema Nachhaltigkeit, was ein essentieller Player in den nächsten Jahren sein wird. Auch da, Unternehmen waren auch immer schon bestrebt, Kosten zu sparen und haben deswegen auch noch nie Energie verschenkt. Aber ich glaube, dass wir über Dekarbonisierung sprechen, dass wir über CO2-Einpreisung von Bauteilen sprechen, über die Erfassung von CO2-Werten. Das wird sich eklatant richten und ändern. Und ich glaube, dass Qualitätsmanagement Teil von diesem Change sein muss in den Köpfen und Teil von Change in Prozessen und Zahlen. Und wir haben natürlich das riesige Thema künstliche Intelligenz. Und wir haben gesehen, was mit ChatGPT möglich ist, mit diesen Large Language Models. Und ich glaube, dass wir durch dieses Themenfeld, keine Ahnung, wo wir da in 5 Jahren stehen, ich kann es absolut überhaupt nicht einschätzen, ich glaube, dass wir dadurch auch große Änderungen in dem Thema Prozesse haben. Also wie erfasse ich heutzutage Prozesse? Wie digitalisiere ich Prozesse? Wie stelle ich Arbeitsanweisungen? Man kann heutzutage eine Arbeitsanweisung auf einer Sprache erstellen und ich kann die per Knopfdruck mit einem Large Language Models auf 6, 7, 8 weitere Sprachen übersetzen. Das muss ich nicht mehr händisch machen. Ich kann ein PDF-Dokument in so einen Large Language Model reingeben in ChatGPT, kann mir das vorlesen lassen, kann Fragen stellen und bekomme Antworten, die in dem Dokument versteckt sind. Ich brauche nicht mehr 80 Seiten lesen. Und nicht in einer Sprache, sondern immer anwendungsgerecht. Also je nachdem, wer da fragt, in was für einer Art und Weise der auch fragt, bekommt er in der Art und Weise auch verständlich eine Antwort. Und ich glaube, dass dieses ganze Thema Wissensmanagement durch KI und Dokumentation erheblich sich aufbrechen wird und dass da eine Vielzahl an neuen Themen aufkommen wird.
Oh, das war ja schon ein wahnsinniger Aufschlag. Hast du ja direkt einen ganzen Teil abgeschöpft von dem, was ich auch hatte, mit den ganzen neuen Themenfeldern, die bespielt werden und bespielt werden müssen, um auch nach vorne zu kommen, um wirtschaftlicher, effizienter und effektiver zu werden. QM, wobei ich eigentlich sagen würde, Management wird strategischer und das Q ein Stück weit kleinschreiben, weil zusätzliche Disziplinen dazukommen. Ich will gar nicht Werbung dafür machen. Machen Energiemanagement, Arbeitsschutzmanagement, Informationsmanagementsystem. Such dir aus all den verschiedenen Normen die wichtigen Standpunkte raus, die dich nach vorne bringen. Zusätzlich die Punkte an neuen Technologien und neuen Wissen. Mit KI muss ich mich mit beschäftigen. Das ist nicht nur ein 2-3-Tages-Lehrgang. Das ist ein langer Lernprozess, den wir gehen müssen und auch heute nicht wissen, wie der endet. Wir sind auf dem Weg und wir sollten anfangen, auf den Weg zu gehen. Und was mir dann ein Stück weit, wenn es strategischer wird, sind es natürlich auch nochmal Herausforderungen. Ich sage mal so, diese Lehrgänge im Qualitätsmanagement als Basisausbildung, sage ich mal, zu machen für mehr, wenn ich später in Managementfunktionen mit reinbinden will. Die können mich beflügeln, weil ich habe da eine ganz gute Toolbox. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch sagen, nicht nur regulieren über Managementsysteme und Vorgaben, ein Stück weit muss ich auch die Prüfung und die Planung vor Ort haben. Ich darf also dieses Operative nicht vergessen. Was nützt das, wenn ich tolle Lieferkettensachen schreibe und Nachhaltigkeitsberichte habe und habe dann Riesenreklamationen am Hals oder bin vor der Tagesschau, werde ich erwähnt, wegen Rückrufaktionen. Also wir müssen auch das, was wir alles vordenken, umsetzen. Ja, und das ist, glaube ich, Change Management, dass ich in die Umsetzung komme, dass ich in meiner Organisation die Sachen zur Anwendung bringe und die Mitarbeiter am Ende sagen, da bin ich stolz drauf, dass wir das gemacht haben, dass wir vordenken, dass wir gewisse Sachen haben. Wir haben es von uns aus gemacht. Ich brauche vielleicht gar nicht die Norm. Freiwillig machen, motiviert sein, Bock drauf haben und sagen, jawohl, Klimaschutz ist wichtig. Ich muss zwar noch nicht Bericht erstatten, ich fange an, ich mache und ich tue. Und ich werde auch Betriebsversammlungen nutzen, werde die Mitbestimmung mit einbinden. Ich trommle an diesen Themen, weil wir haben einen langen Weg vor uns. Und so wie man hört, müssen wir, glaube ich, an vielen Sachen ein bisschen Gas geben, dass wir da nicht nur noch die Nummernschilder sehen oder so weit hinten anhängen, dass die Nummernschilder auch nicht mehr zu sehen sind. Also es gehört eine gewisse Akribie und eine Dynamik dazu. Und da gehe ich auch wieder auf die Führung. Die muss es vorleben. Dafür ist man Führungskraft, dass man das Tempo bestimmt, dass man Weichen stellt, aber auch dafür sorgt, dass das Tempo durchgehalten werden kann. Und da, wie gesagt, brauche ich mehrere Disziplinen. 9001 ist nicht ausreichend, um auf diesem großen Rennen alles zu gewinnen, sage ich mal, um aufs Podest zu kommen.
Und dann hoffen wir mal, dass wir mit unserer heutigen Folge auch so ein bisschen den Funken haben überspringen lassen. Es hören uns ja vielleicht Personen zu, die in Führung sind oder andere, die im QM ganz operativ arbeiten, welche die strategischer mitwirken. Und wenn wir da heute möglichst viel erreicht haben, dann ist das ja vielleicht auch schon ein Beginn, diese Begeisterung zu teilen. Und ich freue mich total, wenn ihr bei uns auch in der nächsten Zeit die Next Generation begleitet. Ich bin mir sicher, wir haben da noch viele Austausche gemeinsam. Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute zu Gast wart. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, eure persönlichen Eindrücke kennenzulernen und auch so ein bisschen mit euch ins Plaudern zu kommen, wo das vielleicht noch hingeht und für wen das alles vielleicht auch eine tolle Reise sein kann. Vielen Dank an der Stelle und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörende, fürs Einschalten. Wenn Sie Gedanken, Anregungen oder Kritik zu dieser Folge haben, freuen wir uns natürlich immer, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Nutzen Sie dazu gerne die DGQ-Social-Media-Kanäle, den DGQ-Blog oder auch die Netzwerkplattform DGQ+. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen nicht allzu stressigen Jahresabschluss und machen Sie es gut.
Dankeschön, tschüss.
Dankeschön, tschüss. Vielen Dank, Nathalie.